Das gleiche in Grün Weekly am 9. Januar 2026. Willkommen zu Weekly. Wir sind da trotz Schneechaos. Timo ist mit dem Schneemobil angereist. Ich mit den Langlaufskiern. 120 Kilometer, ganz schöner Schlauch, aber alles für Weekly. Fangen wir also an. Herr Landner, was hast du mitgebracht?
Ja, Moritz, wie du mit Sicherheit weißt, hatte ich doch zur Weihnachtsfolge den Circularity Index 2026 von Indeed mitgebracht. Dort wurden die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands bewertet, wie ambitioniert sie in Richtung Circular Economy sind. Im Dezember wurde ein Artikel im Handelsblatt veröffentlicht und den habe ich heute mitgebracht. Ein Artikel von Katjana Krapp und Anna Lauterjung. Schöne Grüße. Das war sogar in der Printausgabe Thema des Tages auf Seite 1 sozusagen. Denn das Handelsblatt hat ebenfalls die Nachhaltigkeitsstrategien von Deutschlands Top 40 Konzernen ausgewertet, aber mit einem etwas anderen Fokus, nämlich die Bilanzierung von finanziellen Klimarisiken, Stichwort Rücklagen etc. Die Kernaussage des Artikels ist, DAX-Konzerne sehen die Risiken, handeln aber kaum. Die Auswertung der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte dieser 40 im DAX gelisteten Unternehmen zeigt nämlich, dass viele Firmen zwar steigende finanzielle Belastungen durch den Klimawandel erwarten, diese Risiken aber kaum bilanziell absichern oder in konkrete Maßnahmen übersetzen. Den Unternehmen ist dieses Risiko durchaus bewusst. 75% der Unternehmen benennen ganz klar die Risiken. Stürme beispielsweise, die Stromleitungen einreißen, Niedrigwasser, das die Güterversorgung über den Rhein verhindert und so weiter und so fort. Aber kaum ein Unternehmen bildet für solche Fälle Rückstellungen. Das Interessante ist aber, sie dürfen es auch teilweise gar nicht, denn dazu müsste die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, bei über 50% liegen. Darauf gehe ich aber später nochmal ganz kurz ein. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Dinge, die konkret aufgedeckt worden sind. Nur wenige geben konkrete Zahlen an. Lediglich 14 DAX-Konzerne machen freiwillige Angaben zu konkreten finanziellen Klimarisiken, zum Beispiel durch Extremwetter, gegenüber dem Carbon Disclosure Project. Diese Unternehmen beziffern mögliche Schäden insgesamt auf bis zu 3,8 Milliarden Euro, was aber Experten für zu niedrig halten, denn die Risiken werden unterschätzt. Annika Zawadzki von BCG kritisiert, dass viele Firmen Klimarisiken zu eng betrachten, etwa nur für die eigenen Standorte und weitere Folgen wie Lieferkettenprobleme oder gesamtwirtschaftliche Effekte nicht ausreichend berücksichtigen. Darüber hinaus, ich hatte es gerade schon angeteasert, es werden kaum Rückstellungen oder Vorsorge gemacht. Abgesehen von wenigen Einzelfällen bilden die Unternehmen keine Rückstellungen oder Rücklagen für erwartete Schäden durch den Klimawandel. Auch substanzielle Investitionen zur Anpassung an Extremwetter oder andere Klimafolgen fehlen größtenteils. Stattdessen verlassen sich viele auf klassische Versicherungen, obwohl diese schon jetzt steigende Prämien verlangen, weil Naturkatastrophen eben zunehmen. Ein Ausnahmebeispiel bildet hier E.ON, das sei an dieser Stelle erwähnt, denn der Energiekonzern investiert nach eigenen Erfahrungen aus der Flutkatastrophe 2021 gezielt in hochwassersichere Infrastruktur. Zeigt also, wie Klimaanpassung in der Praxis gehen kann. Was ich persönlich total spannend finde, quasi als Befund sozusagen, ist ein bemerkenswerter Widerspruch, wie ich finde. Denn in der Klimadebatte unterscheiden wir häufig zwischen zwei Strategien, nämlich einmal die Klimawandelprävention, also die Mitigation, sozusagen die Eindämmung oder die Vermeidung des Klimawandels, zum Beispiel durch weniger Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, und eben Klimawandelschutzmaßnahmen, nämlich die Klimawandeladaption. Das ist die Anpassung an unvermeidliche Klimafolgen, zum Beispiel Hochwasserschutz, hitzeresiliente Infrastruktur, Lieferkettenabsicherung und so weiter. Mitigation, Prävention, wird politisch teilweise bekämpft, weil sie Regulierung, Emissionskosten und Strukturwandel bedeutet. Anpassung wird zwar gefordert, aber sie ist teuer, sie wirkt erst langfristig, sie lässt sich schwer bilanzieren und sie bringt kurzfristig kaum Wettbewerbsvorteile. In der Debatte aber fordern Teile der Wirtschaft, Lobbyverbände und spezielle Politiker seit Jahren, dass mehr Anpassung nötig sei. Soweit nicht verkehrt, wir brauchen ja beides, aber um ehrlich zu sein, wirkten diese Diskussionen und Forderungen immer ein bisschen wie Nebelkerzen. Nun sehen wir aber, DAX-Konzerne erkennen Klimarisiken, beziffern sie aber selten, bilden kaum Rückstellungen und investieren nur sehr begrenzt in konkreten Klimawandelschutzmaßnahmen, sprich in die Adaption. Das Paradoxe dabei ist aber, das können sie auch teilweise nicht, weil die Wahrscheinlichkeiten für Extremwetterereignisse sehr hoch sein müssen, damit eben Rücklagen gebildet werden. Extremwetterereignisse sind aber auch oftmals lokale Phänomene. Die Gesamtwahrscheinlichkeit von solchen Ereignissen steigt zwar durch den Klimawandel, ist aber schwierig in der Wahrscheinlichkeitsberechnung in der Lokalität abzubilden. Zumindest nicht so, dass die Wahrscheinlichkeiten dessen so hoch sein könnten, dass Rücklagen gebildet werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in vielen Fällen nicht präventiv gehandelt werden kann und das Ergebnis in Summe ist, weder konsequente Prävention, Mitigation, noch ausreichende Anpassung und Adaption. Das eigentliche Problem ist nicht die Wahl zwischen Prävention oder Anpassung oder eben auch die Kombination dessen, sondern eigentlich vielmehr die systematische Unterbewertung von Klimarisiken in ökonomischen Entscheidungen. That's it.
Startup der Woche, Herr Landner.
Ich habe nichts.
Wieso hast du nichts? Deine Kategorie?
Ich weiß, aber ich habe für diese Woche nichts auf der Agenda. Hast du nicht das Trello-Board gelesen?
Dann übernehme ich sehr gerne, denn wie der Zufall so will, habe ich ein Startup gesehen, das ich spannend fand. Und das passiert jetzt ja nicht immer. Darum habe ich mal was vorbereitet. So, mein Startup der Woche heißt REPS in Großbuchstaben, R-E-P-S. Das steht für Road Energy Production System, ein junges Unternehmen aus Österreich. Und die Idee ist simpel. Das ist im Grunde eine Anlage, so circa 12 Meter lang, die wird in die Fahrbahn eingelassen. Und Fahrzeuge drücken dann beim Überfahren dieser Anlage so Metallelemente herunter, wodurch Energie erzeugt wird. Ein Straßenkraftwerk sozusagen. So, die Idee ist jetzt nicht grundsätzlich neu, sowas hat man durchaus mal gesehen. Ich war zum Beispiel mal vor ein paar Jahren bei Coldplay und da gab es im Innenraum des Olympiastadions so einen Bereich, in dem die Menschen auf so einem besonderen Untergrund tanzen konnten, wodurch dann Energie erzeugt wurde, die dann geholfen haben soll, die Bühnentechnik zu betreiben. Ja, war zumindest eine gute Geschichte. Und es gab auch mal eines dieser inspirierenden Videos des WEFs mit den zukünftigen Lösungen und so weiter, die man manchmal in den Feed gespült bekommt. REPS macht das jetzt in groß und für den Straßengüterverkehr. Die sind noch ziemlich jung und früh auch so in der technologischen Entwicklung und sagen wir mal in der Anwendung ihres Produktes. Denn Ende November wurde nun im Hamburger Hafen die erste richtige Anlage in Betrieb genommen, um eben mal zu schauen, wie das so aussieht unter realen Bedingungen und wie sich so eine Anlage eigentlich verhält, wenn man die mal monatelang nutzt. Und da war ganz schön großer Bahnhof. Rotes Band durchschneiden, Jens Meyer von der HPA war da, der Gründer Alfons Huber und sogar die für Startups zuständige Staatssekretärin aus Österreich war angereist. 150 Gäste insgesamt, Partyzelt. Installiert ist die Anlage auf dem Gelände von HCS, dem Hamburger Container Service. Das ist ein Depot für Leercontainer. Die haben so 15.000 TEU Kapazität ungefähr. Da fahren also eine ganze Menge LKW täglich auf den Hof und wieder zurück. Großer Bahnhof also bei der Eröffnung. Entsprechend groß waren dann auch so die Visionen, von denen man dann hinterher lesen konnte, dass man bis zu 10% des Energiebedarfs des Hafens decken könnte mit solchen Anlagen. Ja, naja, sehr viel Konjunktiv, daran glaube ich jetzt noch nicht so, aber ich finde es total spannend, weil das hier jetzt mal richtig getestet wird. Das Geschäftsmodell dahinter, keine Ahnung, wird auch nicht viel zu gesagt. Interessant ist für mich erstmal, wie hier eine technische Innovation in Anwendung unter Volllast überführt wird und was man dabei lernt. Zum Beispiel gab es dann nach 3 Tagen ein Video, in dem der Gründer erzählt hat, dass sie die Anlage jetzt erstmal richtig einstellen mussten, weil eben der Widerstand noch zu groß war und das Drüberfahren einfach sehr ruckelig wurde. Bringt dann mehr Energie, aber macht eben das Drüberrollen nicht besonders angenehm. Also ich habe das gesehen, das wurde irgendwo berichtet, ich weiß nicht mehr wo, und habe mir dann ganz viele Fragen sofort gestellt. So, was bringt das denn überhaupt? Was kommt da raus? Wann ist denn so ein energetischer Break-Even erreicht? Also die Energy Payback Time. Das ist ja eine große Anlage. Das ist ein hydraulisches System, permanent magnetische Lagerung, viel Stahl da im Boden drin. Nach wie vielen Jahren hat denn das System mehr Energie erzeugt, als die Herstellung gekostet hat? Bei PV- und Windenergieanlagen sind das über einen dicken Daumen so 1 bis 2 Jahre. Keine Ahnung, wie das hier ist. Und man kann sich ja auch fragen, bremst man da nicht die Fahrzeuge einfach ab? Und am Ende ist es irgendwie fossil ermöglichte grüne Energie. Denn der Verlust von Momentum, den muss man ja vielleicht wieder mit Gas geben kompensieren in so einem Diesel-LKW. Na, der letzte Punkt, der ist wohl nicht so relevant, weil die Idee ist natürlich, dass die Systeme in Situationen eingebaut sind, in denen Fahrzeuge ohnehin bremsen und nicht mehr so schnell sind, also nicht relevant an Momentum verlieren. Und was das bringt, laut Website erwartet man bei 16 Überfahrten 1 Kilowatt Stromausbeute. Ist das viel, Timo? Fehlt der Vergleich irgendwie, ne? Treue Hörende erinnern sich vielleicht noch an den Rewe-Lieferbot. Eine Tasse Tee kochen ist der gültige Vergleichsmaßstab. Legen wir den hier an, dann kann man mit einmal drüber rollen, über einen dicken Daumen gerechnet, 3 Tassen Tee kochen. Oder eben 3 Zustellungen mit dem Lieferbot machen. Zurück zum REPS. Es ist ein spannendes Modell, hat sicher Vorteile. Ja, es sind Verkehrswege, die genutzt werden. Es gibt keine neue Flächenversiegelung. Und vielleicht auch echt gut geeignet für Nischen, in denen man das einsetzen kann. So im Hafen, vielleicht vor Mautstation. Also irgendwo, wo dieses Abbremsen oder auch das Ruckeln ein Feature ist und kein Bug. Also vor einer Schranke, vielleicht als Zebrastreifen oder so. Aber das wird sich jetzt eben erst alles zeigen im Realbetrieb. Ich hoffe einfach mal, dass man zwischendurch was mitbekommt. Ich folge den jetzt stellvertretend für euch auf Instagram und berichte mal, falls da was über die Testberichte gesprochen wird. Und das war mein Startup der Woche, Timo. Ich hoffe, das war in Ordnung und ich habe deiner Kategorie keinen Bärendienst erwiesen.
Nein, sehr gut. Hört sich wirklich sehr vielversprechend und interessant an. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast von dem Startup. Ich persönlich kannte es nicht.
Und zum Schluss noch eine Empfehlung fürs. Timo Lande hat gerade im Hintergrund irgendeinen TikTok-Tanz-Move gemacht. Zum Schluss noch eine, passt zum Thema, denn es geht um Humor. Humor ist ein wichtiger Coping-Mechanismus, gerade wenn man in dieser wunderbaren Welt der Nachhaltigkeit unterwegs ist. Da gibt es einfach ganz schön viel zu veratmen, zumindest geht es mir so. Ich habe sogar vor ein paar Jahren einen Stand-Up-Comedy-Kurs gemacht, explizit gestaltet für Nachhaltigkeitsmenschen, in dem man so richtig eingebimst bekommen hat, so eventuell auftretende Frustrationen nicht mit Zynismus zu entschärfen, sondern mit Humor. Wie gut mir das heute gelingt, vor allen Dingen in so Crunch-Zeiten, das müssen andere bewerten. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen. Es hat super viel Spaß gemacht, aus der Komfortzone zu gehen und so mit Absicht und eingeübt lustig sein zu wollen, weil das echt so vom Gefühl eigentlich die unlustigste Situation ist, die man sich vorstellen kann. So ein Kurs ist natürlich auch irgendwie eine Empfehlung. Was ich aber eigentlich mitbringe, ist ein absolutes Highlight aus der Humor-Satire-Kategorie, The Juice Media. Ein unabhängiges Medienkollektiv aus Australien, das politische und wirtschaftliche Themen mit sehr viel Satire und ziemlich viel direkter Kritik aufgreift. Am bekanntesten und auch für am besten sind die sogenannten Honest Government Ads. Kurze Videos, die aussehen wie klassische Werbespots, aber dann sehr offen zeigen, wie Politik zumindest manchmal funktioniert. Vor allem, wenn es um Klimaschutz, fossile Energien, Lobbyismus oder Greenwashing geht. Die sind so 4 bis 5 Minuten lang, die Videos, findet man auf YouTube und in den sozialen Medien. Einige davon haben eine ganze Menge Klicks. Wunderbare Beispiele sind Beiträge zu Offsetting, Carbon Capture oder so zur paradoxen Haltung von Norwegen zum Beispiel. Also so auf der einen Seite der EV-Champion zu sein und sich dafür auch völlig zu Recht zu feiern, aber auf der anderen Seite eben so den pro Kopf zweithöchsten Export von Emissionen zu haben als krasses erdölförderndes Land. Das Ganze ist klar politisch sehr pointiert, manchmal auch bewusst überzeichnet. Aber genau dadurch, glaube ich, erreichen sie viele Menschen, die sich sonst gar nicht so sehr mit Nachhaltigkeit oder Klimapolitik beschäftigen würden. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, am besten gefällt es denen, die da weniger neue Erkenntnisse rausziehen oder aufgeklärt werden und sich einfach dran erfreuen können, wie brutal pointiert schwierige Themen da auf den Punkt gebracht werden. It's funny, cause it's true, and it hurts, cause it's true. Absolute Empfehlung, verlinken wir in den Shownotes. Ich bekomme beim Erzählen direkt Lust, wieder ein paar Favoriten anzusehen. Ja. Schnell Aufnahme beenden jetzt. Ja. Vielleicht sollten wir mal eine das gleiche in grün Playlist bei YouTube anlegen. So, ich packe dann Satire drauf und Timo, du kannst deine aufgezeichneten Auftritte vom Summit draufpacken. oder schaust du zwischendurch auch mal was anderes?
Ich schaue definitiv, ich werde auch mal einen solchen Tipp mal von mir geben, definitiv. Aber ich möchte noch mal ganz kurz unterstreichen, auch ich kenne diese Videos und finde sie sensationell.
Wenn jetzt das Schneechaos so kommt, wie vorher gesagt, hier in Hamburg und sowieso keiner mehr rauskommt, vielleicht eine gute Beschäftigung für einen Samstagnachmittag. So, und das war's auch schon mit Weekly. Genießt das Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgeg.show. Bis nächste Woche.